Deutschlandfunk. Der Tag.
Der 21. Mai 2019. Das ist einer dieser Podcast-Tage, der für mich erstmal mit ordentlich Archivarbeit beginnt. Niki Lauda ist gestorben. Ja, und dass der nun wirklich die Formel-1-Legende war, das ist mir jetzt auch noch ohne Google klar. Aber als der seine Weltmeistertitel abgeräumt hat, da gab es mich noch nicht mal oder gerade mal so. Und wenn man dann zum ersten Mal die Bilder sieht aus dem Jahr 1976, als er einen der krassesten Unfälle im Motorsport überhaupt überlebt hat, da kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass Niki Lauda da wirklich lebend rausgekommen ist. Er selbst hat die Szene 40 Jahre später bei einem Fernsehauftritt so erinnert.
Ich komme da um die Kurve ganz normal, das hintere Auto jetzt. Und jetzt bricht mir die rechte Hinterradaufhängung. Mhm. Ja, das ist dann erwiesen worden und damit ist das Auto rechts abgebogen. Dann in diese Mauer gefahren und jetzt leider noch von zwei anderen Autos. Und damit war dieses Feuer da. Das Problem war, dass diese Autos ja überhaupt nicht so wie heute Tanks haben, die nicht mehr explodieren können. Und mein Auto ist natürlich explodiert, weil die Tanks sind ja davon geflogen. Ich war 55 Sekunden in 800 Grad Hitze.
Schwer verletzt, mit schweren Verbrennungen und dann eben auch den giftigen Dämpfen in seinem Auto ausgesetzt, die er da eingeatmet hat. Und was macht der Mann?
Ich habe mir gesagt, ich würde es gern wissen, ob ich nach dem Unfall, ob man da überhaupt wieder fahren kann. Du hast ja unglaubliche Angst, du bist halb tot gewesen. Ist es überhaupt möglich, diesen Challenge jetzt zu machen?
Scheinbar war das tatsächlich möglich. Nur 42 Tage später hat er sich wieder hinter Steuer gesetzt, ist ein Rennen gefahren. Ach ja, und Weltmeistertitel 2 und 3 hat der Österreicher danach auch noch geholt. Was für ein Ausnahmetyp das war und ob einem Formel-1-Tanks auch heute noch um die Ohren fliegen können, habe ich gleich genau den richtigen Gast für. Und was soll ich sagen, Österreich hat es gerade einfach wirklich nicht leicht. Einer der Großen ist tot und die Regierung zerlegt sich selbst. Was das für die Rechtspopulisten in Resteuropa bedeutet, so kurz vor den Wahlen, der Tag, heute mit Sarah Zerback. Hi. Ich brauche jetzt hier Sportexpertise. Und zwar am besten doch von einem, der gleichzeitig auch noch Zeitzeuge ist, der dabei war damals und der erzählen kann. Trifft beides zu auf Hans-Reinhard Scheu. Mitte der 60er angefangen als Sportreporter. Dann war er mehr als 30 Jahre lang Chefreporter im Sport beim SWR. Und in seiner aktiven Zeit als Journalist hat er mehr Preise abgeräumt, als ich hier aufzählen kann. Hallo, Herr Scheu.
Schönen guten Tag.
Herr Scheu, damals, dieser 1. August 1976, wie haben Sie diesen Moment erlebt?
Ich war als Reporter am Nürburgring, damals noch Rennen auf der Nordschleife, das heißt 22,8 Kilometer, eine schier unendliche Strecke gemessen an den heutigen kleinen Nudeltöpfen in der Formel 1. Und entsprechend schwierig war es natürlich, ein solches Rennen auch als Reporter zu verfolgen. Wir hatten zwar viele Kameras, aber natürlich nicht überall Kameras. Und es ist natürlich da passiert, wo wir keine Kamera hatten, wo man also keine Live-Bilder übertragen konnte. Und wir haben erst später diesen Unfall erfahren und haben dann natürlich auch die einzelnen Informationen bekommen. Es gab lediglich Amateurfilmer und deren Produkte, Super 8-Filme, sind dann erst zwei, drei Tage später aufgetaucht und haben dann Aufschluss gegeben über den Unfall und über die Rettungsaktion.
Ja, und das war ja doch ein ziemlich spektakulärer, ein ziemlich tragischer. Was haben Sie da gedacht? Haben Sie vermutet, dass Niki Lauda das tatsächlich hat überleben können?
Also das Ganze passierte ja in Breitscheid, wenn ich so sagen darf, fast im tiefsten Punkt auf dem Nürburgring. Lauda selbst wusste hinterher nicht genau, als man ihn befragte, woran es gelegen haben könnte. Der Längslenker am Hinterrad soll irgendwie ausgerissen sein. Das könnte sein die Ursache dafür, dass er das Auto nicht mehr in der Gewalt hatte. Er krachte dann gegen die Felswand. 200 Liter Benzin entzündeten sich. Lauda wurde sehr schnell bewusstlos, weil das Auto in Flammen stand. Dann haben sich mehrere Formel-1-Piloten, die zum Teil sogar noch in das Wrack hineingefahren sind. Brett Langer, Guy Edwards und Harald Ertl um ihn gekümmert. Aber erst Arturo Merzario ist es gelungen, die Sicherheitsgurte zu lösen und Lauda zu befreien. Das Problem war nur, dass eben sein Helm auf Feuer gefangen hatte und dadurch eben er starke Verbrennungen erlitten hat. Er kam ja dann nach Ludwigshafen in die Unfallklinik und dort hat er tatsächlich gerade so überlebt. Das ist ja auch sein eigener Eindruck. Er sagt selbst hinterher, ich war kurzfristig tot, jetzt bin ich wieder auferstanden. Und er sagt aber auch, so nicht mit mir, nachdem er die letzte Ölung bekommen hatte. Das ist der typische Lauda. Kaum ist er dem Tode entronnen, da blickt er schon wieder nach vorne.
Ja, das ist Wahnsinn, kaum zu glauben eigentlich. Und vor allem, was danach dann passiert ist, dass er wirklich 42 Tage nach diesem Unfall mit diesen schweren Verbrennungen, dass er tatsächlich gesagt hat, ich steige jetzt wieder in so ein Formel-1-Auto, ich fahre jetzt das nächste Rennen. Was war das für ein Typ?
Das ist eben Lauda, der Besessene. Er hat ja schon als Jugendlicher unglaublich kämpfen müssen, überhaupt Motorsport betreiben zu dürfen, weil seine wohlhabenden Eltern in Wien sich nicht vorstellen konnten, dass ihr Sohn so etwas macht. Und deshalb waren sie sehr unglücklich darüber, dass er, also dieser missratene Sprössling, ein Motorsportler werden will. Er hat sich dann mit einem Kredit sein erstes Formel-1-Engagement verschafft. Und so ging das dann auch weiter über die ersten Weltmeisterschaftsläufe und dann eben den Unfall auf dem Nürburgring 1976. Es passt zu Lauda, dass er dann eben nicht aufgegeben hat, sondern sich tatsächlich 6 Wochen später wieder ins Auto gesetzt hat, in Monza Vierter wurde, obwohl er nach dem Rennen wahnsinnige Schmerzen hatte, weil er natürlich den Helm kaum tragen konnte auf den Verbrennungen, die ja noch nicht mal richtig verheilt waren. Aber es ist dann auch der typische Lauda, dass er am Ende der Saison in Fuji in Japan beim letzten Rennen, wo es um den Titel ging, nach 2 Runden im strömenden Regen ausstieg und sagte, das ist Wahnsinn hier, das mache ich nicht mit. Hier ist mein Leben wichtiger als ein WM-Titel. Also, das war eine gewisse Lebenserfahrung, die er in wenigen Monaten für sich gewonnen hatte.
Das scheint ja in ihm auf jeden Fall was ausgelöst zu haben. Und es hat eine Sicherheitsdebatte im Motorsport angestoßen. Da habe ich mich gefragt, also die gab es bis dahin tatsächlich nicht, diese Sicherheitsdebatte? Da hat man sich nie so viel Gedanken drüber gemacht? Oder wie war das damals in den 70ern?
Man hat sich immer wieder Gedanken gemacht, wie man die Formel 1 ein bisschen sicherer machen kann. Aber man hat nicht zu den großräumigen Maßnahmen, wenn ich so sagen darf, schon gegriffen. Man hat zum einen eben an den Strecken festgehalten, die es damals gab, unter anderem eben auch der Nordschleife des Nürburgrings. Danach ist man ja dort nicht mehr gefahren, jedenfalls nicht mehr Formel 1. Und man hat aber auf der anderen Seite auch natürlich daran gearbeitet, die Strecken, die vorhandenen Strecken sicherer zu machen durch größere Auslaufzonen. Und man hat vor allem die aktive Sicherheit des Fahrers verbessert, die Knautschzone des Autos. Heute würde ich sagen, ist ein Formel 1 Auto längst nicht mehr so gefährlich wie früher. Wir haben Gott sei Dank jetzt praktisch, selbst wenn es schwerere Unfälle gibt, kaum noch Verletzte oder gar Tote zu beklagen. Es ist die Formel 1 relativ sicher geworden und sicherlich hat Laudas Unfall 1976 da einen ganz entscheidenden Anstoß gegeben. Spätestens als dann Senna auch noch tödlich verunglückte, kam dann quasi der zweite Sicherheitsschub in Richtung Denken, wir müssen etwas ändern, sonst ist die Formel 1 tot, ehe sie weiterfahren kann. Heute würde ich sagen, ist die Formel 1 relativ sicher.
Ja, und trotzdem fahren die da eben mit 350 Sachen um die Kurven. Und es passieren ja einfach immer wieder schlimme Unfälle. Das ist auch danach noch so gewesen. Die haben jetzt gerade schon gesagt, Senna, Wendlinger, Michael Schumacher auch, hatte auch viele schwere Unfälle. Und sie standen dann eben am Rand und mussten das beschreiben. Was hat das mit Ihnen als Sportreporter gemacht?
Es war für mich immer schwierig, Formel 1 zu übertragen. Und ich bin ja, wenn ich so sagen darf, fast wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil ich beim SWR beschäftigt war und der Nürburgring im Sendegebiet war, hat eben damals mein Chef gesagt, einer von den Kollegen, und wir waren zu dritt in die Redaktion gekommen, der ist eben von heute ab Motorsportreporter. Und dann hat es mich getroffen, weil ich wusste, wo der Nürburgring liegt, nämlich in der Eifel. So beginnt das dann. Und dann waren ja die 70er Jahre durchaus interessant in Sachen Formel 1 mit großen Namen. Und ich habe natürlich das in gewisser Weise auch genossen, dass man tatsächlich eine solch wichtige Sportart zu übertragen hat und übertragen darf. Natürlich haben mir solche Unfälle wie der von Lauda dann in den 70er Jahren auch sehr zu denken gegeben. Und es kamen ja, wie gesagt, leider auch andere dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass man irgendwann, genau wie die Fahrer auch sagt, es ist dein Job. Der Job der Fahrer ist es, möglichst schnell zu fahren, möglichst zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Und der Job der Reporter ist es, über diese Sportart zu berichten. Und wenn man sich der Szene nun mal in gewisser Weise verschrieben hat und seine Aufgaben macht, dann muss man damit leben, dass da auch mal was Schlimmes passiert. Schumacher selbst hat sich mal ein Bein gebrochen in England, das weiß ich noch ganz genau. Da kamen wir dann gar nicht an ihn mehr heran, als er im Krankenhaus war. Und er hat ja noch ein paar andere Unfälle gebaut. Aber bei ihm ist es natürlich eine, ja, fast Ironie des Schicksals, dass er die vielen Rennen, die vielen Titel, auch ein paar Unfälle gut überstanden hat und dann als Skifahrer diese fürchterlichen Verletzungen erlitten hat, an denen er heute noch leidet und womöglich auch gar nicht mehr wirklich ins Leben zurückkehren kann.
Ja, das ist natürlich besonders tragisch und schlimm ist es immer, wie Sie es beschreiben, das dann so nah mitzukommen, zumal man sich ja vielleicht sogar auch dann persönlich kennt über die Jahre. Wie war das bei Niki Lauda? Haben Sie den mal persönlich kennengelernt?
Ja, wir hatten schon den einen oder anderen Kontakt, ehe es dann zu einem langen Interview kam, das ich damals für Sport unter der Lupe im dritten Programm des Südwestfunks mit ihm zu führen hatte. Es ist ja nicht einfach in diesem Business an die Leute heranzukommen. Da muss man sich durchs Management durchkämpfen und das ist ein gewisser Kraftakt, um so ein solches Exklusivinterview zu bekommen. Das haben wir dann geführt auf der Burg Daun, aber es ist typisch für Lauda. Vorher war er misstrauisch, nach 3 Minuten war er zappelig, da hätte er es am liebsten beendet. Nach 6 Minuten wurde er neugierig, nach 12 Minuten war er sprudelnder Quell und nach 15 Minuten war er happy, ja fast schon dankbar, dass da einer ein paar halbwegs vernünftige Fragen stellt. Und von da ab haben wir uns dann auch immer wieder mal, wenn wir uns getroffen haben, zugewunken, so nach dem Motto, man kennt sich, aber Lauda kennt in der Formel 1 100.000 Menschen und ich war einer davon.
Ich habe mal gehört, Freunde hat er keine, hat er selber gesagt, hat sich da eher so als Einzelgänger beschrieben. Trifft's das?
Das trifft schon zu. Ich glaube schon, dass er ein paar Freunde hatte, Verehrer auf jeden Fall. Aber er ist natürlich ein schwieriger Geist gewesen, gar keine Frage. Er war ein Mann voller Tatendrang. Er war geradlinig, das passte nicht jedem. Er war sehr mutig, er war ein Charakterkopf, er war Vorreiter, war irgendwo aber auch unberechenbar. Und seine ganze Karriere, auch die berufliche danach als Pilot und als Unternehmer mit seinen Flugzeugen, Lauda war immer einer, bei dem man nie wusste, was er am nächsten Tag tut.
Herr Scheu, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zurückzublicken an diesem Tag mit uns auf Niki Lauda. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke gleichfalls.
Es ist ja völlig offensichtlich, dass hier Herr Strache und Herr Gudenus ein kapitales Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Das meine ich mit diesem singulären Vorgang. Was man daraus jetzt versucht zu machen ist, es ist eine Geschichte der ganzen FPÖ. Das ist es nicht, geschweige denn, dass es irgendetwas mit der AfD zu tun hat. Das ist unsere Schwesterpartei in Österreich, so wie es die Lega in Italien ist und so weiter.
Das ist ein innerösterreichisches Ereignis, bei dem man nicht ausschließen kann, dass es in Österreich tatsächlich das Wahlergebnis durchaus signifikant beeinflusst. Ich glaube, dass es außerhalb Österreichs, einschließlich Deutschland, keine Rolle spielen wird.
Best of Jörg Meuthen quasi. Der Chef der AfD auf dem Sofa bei Anne Will mit einer Botschaft, wie sie eben auch Matteo Salvini in Italien und Marine Le Pen in Frankreich vermitteln, haben wir nichts mit zu tun mit der Affäre der Österreicher. Schadet uns auch nicht bei den Europawahlen. Und da möchte ich jetzt mal einen Realitätscheck machen mit Christina Morina, Historikerin an der Uni Amsterdam für deutsche und europäische Geschichte, Politikwissenschaftlerin und Autorin. Ist sie auch noch. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Vielleicht fangen wir mal bei denen an, die für den Skandal überhaupt erstmal gesorgt haben. Die FPÖ in Österreich, die hat sich direkt mal ein dickes Minus von 5% eingefangen in den Umfragen. Ist das denn überhaupt messbar, wie groß der Schaden für die Partei jetzt ist?
Na, also in diesem konkreten Fall kann man es natürlich also offenbar jetzt schon sehr schnell, sehr deutlich messen und das erklärt sich sicher auch dadurch, dass es schon auch eine wirklich eine schockartige, außergewöhnliche Geschichte war, die jetzt am letzten Wochenende dort die österreichische Republik erschüttert hat. Inwieweit man daraus jetzt ableiten kann, wie sich das generell auch auf die Wahlen dann am kommenden Wochenende auswirken wird, hängt vielleicht davon ab, wie stark diejenigen aus den, sagen wir mal, bürgerlichen Lagern und Milieus, die die FPÖ oder die AfD wählen, aus Protest, aus Frustration, aus Irritation, sich dann doch abschrecken lassen von einem Verhalten und von Einstellungen, die man vielleicht ahnt, die auch nicht, das, also ganz überraschend ist das natürlich alles selbstverständlich nicht, aber die man eben dann in so einer Deutlichkeit und auch in so einer Skrupellosigkeit und Schamlosigkeit vorgeführt bekommt, das hat sicher doch bei einigen eine abschreckende Wirkung und insofern wird es spannend, ob man das auch über Österreich hinaus spüren wird. Mhm.
Warum glauben Sie, dass das nicht überraschend war? Warum haben Sie das vielleicht sogar kommen sehen?
Nun ja, dass die Rechtspopulisten eine oft radikale Rhetorik gegen das bestehende politische System fahren, ist ja das etwas, was also alltäglich nun uns seit Jahren bewegt, dass sie mit den eingefahrenen, im doppelten Sinne Strukturen und politischen Prozessen, die stattfinden, unzufrieden sind, dass sie da eine große Frustration auch vervielfältigen, die es offenbar in Teilen der Bevölkerung auch gibt, dass sie, was die Öffentlichkeit und die Medienöffentlichkeit angeht, extrem kritisch darüber urteilen, wie Öffentlichkeit zustande kommt und gestaltet wird in Deutschland, in Österreich, wie also Medienmacht verteilt ist. Und sie setzen dann auf alternative, vor allen Dingen soziale Medien, alternative Kanäle und beklagen eben, dass bestimmte Stimmen unterrepräsentiert werden oder nicht genug gehört werden. Also das sind alles feste Motive in den Programmen und Aussagen von Rechtspopulisten. Und da muss man gar nicht genauer hinhören. Aber wer genauer hinhört, hört eben da auch ein ganz zweifelhaftes Demokratieverständnis, jedenfalls keins, was der liberalen Demokratie, die auf repräsentative Verfahren setzt, auf langsame, kompromissorientierte Verfahren, die dem eben sehr kritisch gegenüberstehen und diese Dinge auch verändern wollen, grundsätzlich und fundamental verändern wollen. Denn insofern kann das nicht überraschend sein. Überraschend ist eben nur die wirklich die Kaltschnäuzigkeit, glaube ich, und die Unbedarftheit, mit der da zum Teil auch Geschäfte erwogen werden und angeboten werden.
Und gleichzeitig, genauso selbstverständlich, wie Sie jetzt die Motive und auch die Parallelen beschreiben, eben zwischen ja sozusagen den europäischen Partnern der Rechtspopulisten, hört man da ja auch reflexhaft, egal ob jetzt aus Frankreich oder aus Deutschland von der AfD, das ist ein singulärer Fall, geht uns gar nichts an. Ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, oder?
Ja, sicher, denn man ist ja trotzdem in mehr oder weniger festen Allianzen miteinander verbunden. Man teilt diese Grundansichten, dass dieser Fall jetzt sehr spezifisch ist, auch die Art und Weise, wie dieser Fall zustande gekommen ist, hochproblematisch ist, also wie diese Videoaufzeichnung inszeniert worden ist. Das ist natürlich was sehr Spezifisches jetzt im Fall der FPÖ. Aber die dahinterliegenden Meinungen, Haltungen, Politikverständnisse, die Akteure da also an den Tag treten lassen, das ist etwas, was wir auch von einem Salvini oder von einem Meuthen oder von Gauland kennen, die sowas oft in Diskussionen einstreuen und diese Systemkritik also zum alltäglichen Geschäft gemacht haben. Und insofern kann man sich jetzt davon plötzlich, glaube ich, auch nicht lösen, sondern der Zusammenhang, den sie versuchen zu schaffen, der, glaube ich, oft auch übertrieben ist. Also ich glaube, die Zusammenarbeit, die ist da, aber es gibt eben noch keine wirklich mächtige, antieuropäische, europäisch vernetzte Bewegung der Vaterlandsverteidiger. Da ist oft auch mehr Pomp, also Popanz dabei, als was es real ist. Aber trotzdem wird das versucht. Das ist eine Welle, auf der viele reiten in vielen europäischen Ländern.
Ja, jetzt
und
am Wochenende
steht man da auch mit in der Verantwortung jetzt dafür, natürlich.
Wenn Sie sagen, Allianzen über Grenzen hinaus, da haben wir ja gerade jetzt vor ein paar Tagen das ein neues Treffen beobachtet in Mailand. Da hatten wir nämlich die Salvinis und Le Pens und Meutens. Und sich einmal mehr versichert haben, wir wollen hier im nächsten Europaparlament eben eine neue Fraktion gemeinsam bilden. Wir wollen da sogar stärkste Kraft werden. Jetzt höre ich da bei Ihnen raus, klingt ja fast so, als sei das ein bisschen zu optimistisch gedacht.
Ja, ich würde da abwarten. Das ist natürlich, das ist eine durchsichtige politische Strategie. Da versucht der eine vom anderen Wind zu gewinnen. Und natürlich muss man das auch ernst nehmen. Das darf man nicht unterschätzen, aber man sollte es auch nicht überschätzen. Das, was Steve Bannon da groß angekündigt hat als eine weltweite Alt-Right-Bewegung, die sich nun auch in Europa breit machen wird.
Der Ex-Berater von Donald Trump,
richtig,
ne, der sich
genau,
auch
der, genau, der sich für Geld schwer hält und da in Aussicht gestellt hat, dass er da die entsprechenden Parteien langfristig unterstützen wird und so. Das scheitert ja meist schon an den strengen, Gott sei Dank strengen Parteiengesetzen, die wir haben. Und dann nicht zuletzt auch an den programmatischen Differenzen, die es gibt zwischen diesen Parteien über ganz Europa verteilt. Da wäre ich vorsichtig und würde auch nicht überbewerten, was dort versprochen wird und in Aussicht gestellt wird. Und vor allen Dingen dürfen wir uns alle, glaube ich, auch nicht davor sozusagen davon so antreiben lassen und diese Agenda jetzt wieder davon so bestimmen lassen, sondern 80-90% der Leute, die zur Europawahl wählen gehen, wählen eben auch nicht diese Rechtspopulisten, sondern die haben eben hier und da mal 20-30%, aber die große Mehrheit wählt eben andere Parteien und das, finde ich, sollte man auch nicht vergessen.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil man natürlich, wenn man gerade auch die deutsche Politik, die deutschen Spitzenkandidaten beobachtet, unter anderem jetzt auch in der Elefantenrunde Runde in der ARD, möchte ich es mal nennen, am Abend. Da gab es diese Sorge eben schon. Also da spielten Rechtspopulisten eine überproportional sehr große Rolle. Die Europawahl wird immer als Schicksalswahl ja auch bezeichnet. Also die Sorgen, dass die tatsächlich so stark werden, sind die gar nicht so berechtigt.
Ja, das ist immer gemischt, dass der Politikstil und die Programmatik, für die Populisten stehen, wirklich chaotische und katastrophale Folgen haben kann, sehen wir in dem Brexit-Chaos in Großbritannien. Und da denke ich auch, dass das ein bisschen eine abschreckende Wirkung auch hat, dass man eben sieht, dass zuspitzende, polarisierende, vereinfachende Politikrhetorik eben auch fatale Folgen haben kann, weil die überwiegende Mehrheit doch einsieht, dass die komplexen Probleme, die wir haben, nicht mit unterkomplexen Antworten zu lösen sind. Generell ist es natürlich besser, wenn wir alle als Demokraten, die an diesem Gemeinwesen also sehr viel schätzen, dafür eintreten, dass die Dinge, wenn sie nicht gut laufen, besser laufen. Und da geben genug andere Parteien auch andere und fundiertere Antworten als die Rechtspopulisten. Insofern ist das immer natürlich ein schwieriges Spiel, inwieweit man auf diese Fundamentalkritik, die oft wenig fundiert vorgetragen wird, immer wieder mit den gleichen sozusagen Schlagwörtern kommt und Parolen kommt. Ob man darauf eingeht, ob man sie komplett ignoriert, das ist auch nicht die Lösung.
Und ob man sie damit vielleicht sogar noch stärkt. Ne?
Genau, dass man dann, dass eine Wahl immer wichtig ist, dass Wahlen immer essentiell sind, ist mir wichtiger als zu sagen, jetzt diese spezifische Wahl ist eine Schicksalswahl, dass Europa unter Druck steht, dass dieses europäische Projekt neu erfunden werden muss und anders gemacht werden muss, ist inzwischen allen klar geworden. Insofern hat das vielleicht auch einen positiven Effekt gehabt, dass es sich in letzter Zeit so zugespitzt hat. Und ich glaube, da gibt es auch einen ernsten Wahlkampf, wo Wählerinnen und Wähler eine gute Auswahl haben. Und man kann hoffen, dass sie eben auch in großen Scharen, auch die jungen Leute, eben wählen gehen und dass sich eben schicksalhaft dann eine große Mehrheit doch eben für die demokratischen Parteien und nicht für die sozusagen basisdemokratisch vermeintlich populistischen Parteien stimmen, die mit diesem Europa nichts mehr am Hut haben wollen, mit dem, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben.
Das ist ja genau so ein Paradoxon, also dass ausgerechnet diejenigen, die Europa am liebsten und die EU-Institutionen abschaffen wollen, jetzt ausgerechnet Wahlkampf machen, um da reinzukommen. Und dann eben das, was Sie gerade ja schon angerissen haben, die unterscheiden sich programmatisch teilweise doch sehr und stehen sich ja da teilweise sogar konträr gegenüber, wenn man das Prinzip Internationale der Nationalisten mal wirklich unter die Lupe nimmt, dann widerspricht sich das ja eigentlich, dass die jetzt gemeinsame Sachen machen, ne?
Ja, das kann natürlich auf einer bestimmten Ebene kann sowas funktionieren. Dann sind wir wieder bei der Großmachtpolitik, der imperialen Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts, wo sich Staaten und Staatsmänner in sozusagen meistens friedlicher Konkurrenz miteinander im Machtkampf befinden und bestimmte, vor allen Dingen antiliberale, antidemokratische Grundwerte teilen. Aber dass das im Konkreten am Beginn des 21. Jahrhunderts so nicht mehr funktioniert und dass die Herausforderungen, die wir zu meistern haben, viel komplexer sind, dass die Welt viel globalisierter und vernetzter ist und da die überwiegende Mehrheit der Dinge auch nicht mehr zurückzudrehen ist, sondern eben gestaltet werden müssen. Darauf ist natürlich so eine paradoxe Allianz keine Antwort, weil sie am Ende eine Ansammlung von Egoisten ist, die am Ende immer nur auf ihr eigenen und nicht auf die eigene Nation, sondern sozusagen das eigene Parteiklientel, wie man jetzt eben an der FPÖ auch gesehen hat. Da geht es am Ende um ganz eigene Pfründe und nicht um irgendein größeres Gemeinwohl. Schon gar nicht um das einer internationalen Solidarität zwischen Vaterländern, wenn sich jeder vom anderen nur abgrenzt und im Zweifelsfalle über den anderen stellt. Also das ist mir völlig schleierhaft, wie das als politisches Projekt funktionieren soll. Und da gibt es auch keine konkreten Vorstellungen aus diesem Lager, sondern das ist alles sehr viel heiße Luft auf Deutsch.
Ja, finde ich, ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Vielen
Meiner
Dank.
Meinung. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das zu salopp war, aber...
Nö, und das nur mal zur Vorwarnung, das kommt jetzt auch genauso in den Podcast, weil das ist das Format. Christina Morina war das. Ich habe mich gefreut über das Gespräch. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen auch.
Der Tag am 21. Mai 2019 war das mit Sarah Zerback. Auch am 22. hören wir uns wieder. Und dann ja wohl hoffentlich echt mal mit besserem Wetter. Ich sag's nochmal, es ist Ende Mai. Man fasst es nicht. Aber davon lassen wir uns hier in Köln die Laune nicht verderben. Danke fürs Hören und tschüss.